Herzlich willkommen zur neuen Diskussionssendung «Fokus – Thema Liechtenstein». In dieser Stunde greifen wir aktuelle Themen aus dem Land auf und diskutieren sie zusammen mit Fachleuten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Heute geht es bei uns ums Themenalter. Wieso? Die demografische Entwicklung zeigt auf, wie sich die Bevölkerung in den nächsten Jahren im Liechtenstein entwickeln wird. Und da sehen wir ganz klar, schwarz auf weiss, in den nächsten Jahren werden wir deutlich mehr ältere Leute haben als noch heute. Und das wird uns vor neue Herausforderungen stellen. Bei mir zu Gast sind heute der Thomas Lorenz von der Stiftung Zukunft.li, der dazu zwei Publikationen veröffentlicht hat, und auf der anderen Seite der Kurt Salzgeber, Leiter Pflege bei der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe, kurz LAK. Hallo miteinander.
Guten Tag.
Guten Tag und danke.
Thomas Lorenz, ich möchte mit Ihnen starten. Die Zahlen sind bekannt, ich habe es jetzt ganz allgemein formuliert und habe gesagt, wir werden sehr viel mehr ältere Leute haben. Von welcher Dimension an älteren Leuten werden wir reden?
Ich finde eben die Zahl immer wieder beeindruckend. Und ich finde ebenso beeindruckend, wie wir es schaffen, quasi die Dimension fast zu ignorieren. Ist ja zu viel gesagt, ich weiß. Aber einfach nur so zum Kenntnis zu nehmen. Es gibt gerade seit dem letzten Dezember neue Bevölkerungsszenarien für unser Amt für Statistik. Und wenn wir jetzt über ältere Personen reden, muss man feststellen, wir würden etwa im Jahr 2060 etwa knapp 5'000 mehr Personen in dem Land haben, die 65 Jahre und älter sind. Also 5'000, das ist eine Dimension von einer heutigen Gemeinde Tresa oder Balzers, so in dieser Gegend, oder? Und das finde ich darum so beeindruckend und ein bisschen beängstigend, weil es aus meiner Sicht kaum eine Wissenschaft gibt, wo so wie klar ist, was in den nächsten 30, 40 Jahren passiert, oder? Man kann darüber spekulieren, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich das Klima ist natürlich nur so spekulativ, ist mir schon klar. Aber da ist es so wie klar, weil ich gehöre ja auch zu denen und wahrscheinlich der Herr Salzgeber auch, wo genau das ausmacht, das Wachstum. Die grossen 60er Jahre gegen Anfang 70er Jahre, das sind die, wo wir jetzt vor uns herschieben in den nächsten 30, 40 Jahren und wo über die Entwicklung dominieren. Und weil der Faktor so bekannt ist, bin ich ein bisschen erstaunt, wie hartnäckig, dass wir das einfach nur zur Kenntnis nehmen, mehr oder weniger bis jetzt.
Kurz Salzgeber, man sieht, es werden etwa viermal so viel über 80-Jährige sein bis ins 2050. Also das ist nur so weit weg. Wenn Sie jetzt mal schauen, was tut die LAK jetzt schon, wenn Sie daran denken, dass es viermal mehr Leute sein werden in 20, 30 Jahren, ja, bereitet das Buch ein.
Ja, Buche nicht, nein, wir wissen es ja, wie der Thomas Lorenz richtig gesagt hat, es muss uns nicht Buche bereiten, sondern es muss uns dazu bringen, dass wir Szenarien entwickeln und Maßnahmen ergreifen. Und als LAK, wo ja verantwortlich ist für den stationären Pflegebereich, also für den Pflegeheimbereich, das sind natürlich die Menschen über 80 ein besonderer Fokus, weil ja bekannterweise etwa 15% von den Menschen über 80 einen Pflegeheimbedarf, den wir schlussendlich haben. Diesbezüglich operieren natürlich wir auch mit Zahlen, wie Thomas Lorenz so gesagt hat. Wir tun im Auftrag vom Ministerium, machen wir sogenannte Bedarfsplanungen, wo wir immer wieder wiederholen, weil sich ja die Situation auf der Welt auch verändert und die Einflussfaktoren verändern können. Und gemäß der letzten Studie, wenn man so will, von 2022, haben wir bereits Szenarien bis 2050. Und wir wissen, wie der Bedarf in der Pflegeheimentwicklung denn auch sein sollte. Und dementsprechend planen wir auch. Aber es ist nur ein Puzzlestab von vielen. Es geht auch noch der ambulante Bereich, wo genau das Gleiche machen muss.
Von wie viel Pflegeheim, von wie viel Personal, von wie viel Betten reden wir denn, wenn wir das aufrechnen?
Ich kann vielleicht ein paar Zahlen ins Verhältnis bringen, damit man es versteht. Also der Stand heute aktuell im Pflegeheimbereich inklusive der Lebenshilfe Balzers, also vom Pflegeheim Schlossgarten, verfügen wir im Land über 340 Betten oder Zimmer, wie man sagen. Gemäß der Studie, die jetzt aktuell ist, werden wir bis 2050, wo ja eine maßgebliche Zahl ist, die in der Betrachtung liegt, 535 Betten benötigen. Das heisst, wir haben jetzt 340, wir sind jetzt in der Planung vom Neubau Rugell, wo der Bericht und Antrag dem vorliegen wird, der Regierung. Wenn wir das realisieren mit Ziel 28, dann verfügen wir dort über 400 Betten. Die Studie sieht, dass wir ganz sicher noch ein weiteres Pflegeheim brauchen werden, so dass wir auf 460 kommen. Und dann kommt schon eine Situation, wo man die Bedarfsplanungsstudie nochmal prüfen muss. Geschätzt 2026, 2027 wird das nötig sein, weil eben die Welt verändert sich. Ein Stück weit schauen wir in Glaskugel. Wir wissen nicht alles und man muss es immer wieder überprüfen. Es kann politische Entscheidungen geben, es kann medizinische neue Errungenschaften geben, die das beeinflussen und. Das muss man neu betrachten. Aber die Frage ist dann, die demografische Spitze, Babyboomer, wo wir alle, wo wir auch dazugehören, es gibt ja wieder einen Bruch, einen Knick, wo es dann wieder abwärts geht, ein Retour geht. Und dementsprechend wären wir auch empfehliger in der Beta-Planung, wenn man so will. Das ist komplex.
Thomas Lorenz, was für Problem würden Sie sagen, kommt da aufgrund von den Zahlen, die wir haben, auf uns zu?
Wenn Sie erlauben, ganz kurz eine Ergänzung. Die Welt verändert sich, das ist genauso, aber unsere Gesellschaft verändert sich auch. Das sind ja auch Einflussfaktoren. Zum Beispiel andere familiale Strukturen, oder? Wir sind noch in einer Welt gross geworden, wo die Durchschnittsfamilie 2,5, 3 Kinder hatte. Das heisst, im Alter sind noch mehr Menschen da gewesen, um auf ihre Eltern zu schauen. Das verändert sich. Eine Frauenerwerbsquote steigt und steigt mit allen Vorteilen. Aber auch das nimmt Kapazität weg für private Betreuung. Wir haben heute ein Betreuungs- und Pflegegeld, wo sicher dazu beiträgt, dass Menschen später pflegebedürftiges Heim kann, wenn man höherer Pflegegrad will, oder? Aber doch später und insgesamt Menge verringert, oder? Also es sind wirklich, ich finde auch, ganz wichtige Einflussfaktoren, wo die sind natürlich schwer zu prognostizieren, entgegen der Zahl von alter Menschen, was denn wirklich Pflegebedürftigkeit und Zeitpunkt anbelangt. Aber die Frage ist, was heisst das für uns? Wir von Zukunft.li haben die Ressourcen im Blick. Also erstens mal finanzielle Ressourcen und zweitens personelle Ressourcen. Und gerade bei den finanziellen Ressourcen ist es keine Rocket Science, Raketenwissenschaft, wie man so schön sieht, dass die Entwicklung natürlich enorm Geld kosten wird, oder? Wenn wir heute davon ausgehen, dass so ein Pflegeplatz im Jahr mit allen Kosten einberechnet rund 130.000 Franken kostet, pro Jahr, oder? Dann muss das finanziert werden, heute durch Staatsbeitrag, Krankenkassenbeitrag und der Bewohnerinnen und Bewohner zahlen ja selben Beitrag. Das wird sich massiv verändern, oder? Aber eben, zum Beispiel auch Betreuungs- und Pflegegeld. Die Zahlen werden dermaßen stark ansteigen, dass das für, und jetzt rede ich von nachfolgenden Generationen natürlich, vor allem, wo das finanziell stimmen muss, eine riesen Herausforderung sein wird, oder? Und natürlich, wenn wir von 200 oder 300 etwas Bett mehr reden, dann braucht es Leute, die dem Bett schaffen. Da ist dann der Herr Salzgeber viel kompetenter, zum Auskunft dazu geben. Aber das wird eine riesen Herausforderung, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir das mit inländischen Ressourcen kombinieren. Wir werden immer angewiesen sein auf ausländisches Personal in diesem Bereich. Und darum ist da unsere Botschaft, wir wollen auf dem regionalen Arbeitsmarkt einfach attraktiv leben. Da geht es jetzt um einen Kampf mit zwei Nachbarländern, die in einer ähnlichen Situation sind, um einen Kampf um Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt.
Ich will jetzt zuerst bei den Finanzen einhaken, kurz Salzgeber. Ja, man kann jetzt sagen, okay, der Staat zahlt noch mehr, die Krankenkasse muss mehr zahlen und jeder Einzelne zahlt halt da. Dann machen wir es quasi im gleichen System einfach weiter und gewisse müssen einfach mehr ins Portemonnaie greifen oder nicht. Ist es eine Finanzierung, die denkbar ist, wenn wir von so vielen Leuten reden, oder müssen wir uns vielleicht auch überlegen, müssen wir es irgendwie anders machen?
Das ist eine politische Frage. Es kommt darauf an, wo man die Stellschrauben will nehmen. Also meine persönliche Überzeugung ist, dass es ein neues System braucht. Also wie immer das Kind genannt wird, man hört ja vielmal den Begriff von einer Pflegeversicherung. Ich denke, wenn man in die Zukunft weiterblickt, muss man sich das ernsthaft überlegen, ein weiteres oder ein anderes oder ein Ergänzungsfinanzierungsmodell zu überlegen, ist meine Überzeugung. Weil so kann ich mir das am besten will nicht vorstellen, dass ich die öffentliche Hand das weiter so leisten kann und will.
Thomas Lorenz, die Pflegeversicherung in dem Sinn, wenn wir es jetzt mal so nennen, ist ja eigentlich auch eine Idee gewesen, die bei euch in dieser Altersstudie angesprochen worden ist. Wie würde die funktionieren jetzt noch? Die Idee von Zukunft.li.
Ja, wir würden uns etwas überlegen müssen. Klar ist das Commitment, wir lassen es, wie es ist. Wäre auch ein Commitment, aber das haben wir auch nicht. Aber es beinhaltet dann halt, okay, wir verschieben unsere Verantwortung auf nachfolgende Generationen. Vielleicht ergänzend, wir haben in dieser Studie auch berechnet, probiert, eine Grössenordnung von Berechnungen anzustellen. Klar, so Prognosen leben von Annahmen, oder? Wenn man jetzt einfach sieht, wir haben die gleiche Quote von Menschen von über 80, die im Pflegeheim sind, die ambulant betreut werden, wo 24 Stunden Betreuung haben, whatever, dann haben wir gesehen, wenn wir das Finanzierungssystem nicht ändern, dann müssten wir erlauben für einen Staatsanteil, für einen Steueranteil, der da reinfließt, unsere Vermögens- und Erwerbsteuern, die wir als Private zahlen, um 40% erhöhen. Und das ist das, was man steuern kann. Oder? Man kann über Mehrwertsteuerprozent reden, aber da sind wir auch nicht frei. Da sind wir immer verbunden mit der Schweiz. Also so 40% je Erhöhung, aber nur für einen Anteil von Steuern. Da haben wir noch nicht den Anteil, der Krankenkasse drin steckt. Und der wird sich etwa ums Vierfache erhöhen. Also eine riesen Herausforderung. Die Frage ist gesehen nach unserem Vorschlag. Wir reden da nicht von einer Pflegeversicherung. Wir haben eine Idee von Avenir Suisse aufgegriffen, die sich das vererbbare Pflegekapital nennt. Und warum ist das keine Versicherung? Es ist darum keine Versicherung, weil in dem System nicht die Versicherungssolidarität drin steckt. Oder Versicherung ist ja wie eine Krankenversicherung, oder? Die Solidarität der Krankenversicherung ist eine Umverteilung zwischen krank und nicht krank, zwischen Einkommensstärker und Einkommensschwächer, zwischen jung und alt, oder? Das sind Solidaritäten, die gewollt in dem System drin stecken. Das ist beim vererbbaren Pflegekapital nicht so. Das ist ein Ansatz, wie vergleichbar mit der zweiten Säule, sag ich jetzt einmal so. Kann man sich das vorstellen? Es ist ein Zwangssparen. Also, ich würde dazu verdonnert, ab einem gewissen Alter, jeden Monat einen gewissen Betrag zu definieren, auf die Seite zu tun, einfach zu sperren, bis dann ich so weit bin und der Pflegefall bei mir eintritt. Ob jetzt der mit 65, 70, 85 oder nie ist, auf das sperre ich. Und dann, wenn dann der Pflegefall eintritt, also ambulante oder stationäre Pflegekosten anfallen, dann wird zuerst einmal mein angespartes Kapital verwendet, bevor andere Steuerzahler, andere Prämienzahler mitfinanzieren müssen. Das hat in unseren Augen zwei Vorteile. Erstens mal, ich übernehme zu Lebzeiten Verantwortung für mein Alter, was heute nicht der Fall ist, also zum kleineren Teil der Fall ist. Und zweitens, vererbbares Pflegekapital. Es gibt dann nicht wieder eine Umverteilung, sondern falls bei meinem Ableben noch Geld übrig ist aus dem Topf, dann geht das wie mit Sparbüchle in der Masse. Wenn ich gerne brauche, dann ist das ganze Geld einfach zur Verfügung. Es ist keine Umverteilung, sondern es ist nur für mich da und wenn ich es nicht brauche, geht es weiter.
Aber in dem Fall ist die Lösung, dass ich selber mehr zahle und nicht der Staat und nicht die Krankenkasse.
Ja, im ersten Moment ist das so, genau. Es ist ja auch für mich da. Ich habe noch nie eingesehen, warum dass man davon ausgehen sollte, ich sollte möglichst viel von meinem Sparkonto meiner Kinder vererben. Klar freuen sie sich, es ist ja so, aber in erster Linie finde ich, wenn wir über Leistungen reden, die eine Gesellschaft für mich erbringt, dann darf ich, wenn ich wirtschaftlich ausreichend fähig bin dafür, das muss ich noch dazu sagen, ja, die Leistung erbringen. Und das ist jetzt auch noch ein wichtiges Stichwort. Wenn ich von Zwangssparen rede, dann ist es auch klar, dass das nicht für alle Personen gleich hassen kann. Bei tiefen Einkommen, wo das Einkommen zum Leben verbraucht wird und sogar noch knapp langt, kann man nicht noch von Zwangssparen reden. Also man muss definieren, wie hoch ist so ein Sparbetrag, ab welchem Einkommen setzen das überhaupt ein? Und dort, was halt nicht möglich ist, muss die gesellschaftliche Solidarität wie heute weitergreifen.
Ich möchte noch mal kurz einhaken bei der Aussage, dass man heute eigentlich nicht gross Verantwortung übernimmt für sein Alter. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, eben, nochmal, ich muss ja nicht für mein Alter sperren. Die Steuerzahlergemeinschaft, die Prämienzahlergemeinschaft übernimmt 60-70% von meinen Pflegekosten, die ich verursache im Alter. Den Rest muss ich selber zahlen. Eben, wenn ich Heimbewohnerin oder Heimbewohner bin, komme ich auch eine Rechnung über Ende Monat. Also ich nehme einfach eine Teilverantwortung, sage jetzt einmal, für das, was ich konsumiere. Und ich denke, wenn man das angesichts von dieser Entwicklung, es geht ja darum, dass wir das vor uns haben, was wir vorher diskutiert haben, und sagen, die 60-70% gemeinschaftliche Finanzierung stößt auf eine Grenze, dann muss man uns überlegen, was wir dagegen tun. Und das wäre unser Ansatz.
Ich glaube, wenn es ums Thema Pflegeheim geht und Finanzen, würde ich behaupten, mich inklusive, habe ich auch nicht den absoluten Überblick, wie das funktioniert. Wie ist es denn jetzt aufteilt? Wir haben gehört, was es etwa kostet, so ein Pflegeplatz im Jahr. Wir haben gehört, wie es etwa aufteilt ist. Aber wie ist es aufteilt? Das ist für mich als Liechtensteinerin, wenn ich einmal in ein Pflegeheim muss, eine machbare oder vielleicht sogar günstige Variante.
Absolut, ja. Also wir leben dort im Paradies, wenn man so will, im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Ich muss als Kunde, wenn ich so will, muss ich pauschal 120 Franken im Tag bringen. Und in der modernen Hotelsprache würde man sagen, All-Inclusive-Club. Also bei diesen 120 Franken ist von der Pflege, von der Betreuung, von der Aktivierung, Essen, Trinken, Wäsche waschen, Zimmerreinigung, alles dabei. Also wenn man noch ein Telefon haben will, dann muss man das vielleicht nach Gebühren selber zahlen. Aber die 120 Franken sind weit weg von der echten Kosten. Die restlichen Kosten übernimmt die Krankenkasse. Also wir sagen Drittel, Drittel, Drittel. Also ein Drittel übernehme ich als Kunde. Ein Drittel rund, je nach Pflegestufe, ist die Krankenkasse, die zahlt, der Pflegetarif. Und ein Drittel übernimmt die öffentliche Hand. Und wenn man von der öffentlichen Hand redet, redet man von Land und Gemeinde zu je 50%. Also wir sind in einem ganz komfortablen Rang. Was man dazu sagen kann, die 120 Franken, könnte jetzt immer sagen, ja, ich habe ja nur eine AHV, das kann ich mir gerne nicht leisten. Das stimmt, wenn ich nur eine AHV habe. Der Anteil von der BVG-Rentner wird immer grösser, also von dem her wird sich das eh entschärfen. Aber wo die, wo Minimalrente haben, man überhaupt keine Angst hat, dass sie verarmen, sondern wir haben das Ergänzungsleistungsgesetz, das ganz komfortabel ausgestattet ist. Das Ergänzungsleistungsgesetz sieht ganz klar, ich muss mit der minimalsten AHV-Rente und der maximalen Ergänzungsleistung können ein Pflegeheim zahlen. Unter der Berücksichtigung, und das finde ich noch maßgeblich wichtig, dass ein Mensch 500 Franken für persönliche Bedürfnisse aber noch haben darf und muss haben. Ein Sackgeld, wenn man so will. Ich kenne viele alte Leute früher noch, gesagt, und so viel habe ich noch nie gehabt für mich. Seit ich im Heim bin, habe ich mehr. Also das ist sehr anständig und grosszügig bemessen.
Wie lange bleiben denn die Leute im Schnitt in den LAK-Häusern und inwiefern könnte sich, also es hat sich, es weiß ich, schon in den letzten Jahren die Aufgaben von dem LAK, glaube ich, verändert und es wird wahrscheinlich mit der zunehmenden Zahl vielleicht auch nochmal einen Wandel geben?
Ist so. Wir sind im Wandel. Der Wandel ist auch wichtig, dass man den ernsthaft betrachtet, weil wenn wir die Bedarfsplanung, die ich vorher angesprochen habe, die Berechnungen anschauen, wir denken in drei Szenarien. Und da geht genau um das, wie lange ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Pflegeheim? Und es gibt eine verkürzte Aufenthaltsdauer, eine mittlere oder eine verlängerte. Wir gehen in unserem Szenario, der Berechnung haben wir entschieden, dass wir im mittleren Szenario bleiben, dass die Aufenthaltsdauer sich jetzt linear eher nach unten bewegt, aber nicht nach oben. Also verlängert dort sich die Aufenthaltsdauer nicht, das akzentuiert sich. Wenn, dann geht sie eher in die Verkürzung. Wie massiv, dass sie sich weiterhin verkürzt, wissen wir nicht. Im Moment ist der Durchschnitt 3 Jahre. Er war schon über 4 Jahre gewesen. Das heisst, die Menschen sind mit dem medizinischen Fortschritt da natürlich. Medizin ist heute wahnsinnig viel in der Lage, Stabilität zu bieten. Es hat damit zu tun, dass die ambulanten Dienste von der Familienhilfe hochprofessionell ausgebaut worden sind und die haben ein Top-Angebot. Oder über 24 Stunden Pflegegeld. Das wirkt ja alles. Das heisst für uns Pflegeheim, die Menschen kommen später, aber wenn sie kommen, komplexer mit 4, 5, 6 verschiedenen Diagnosen. Das ist auch richtig so. Darum sind wir ja Pflegezentren. Sie können so lange wie möglich daheim bleiben, wie sie wollen. Wenn sie kommen, kommen sie schwer krank und bleiben natürlich dementsprechend auch weniger lang. Also sie kommen wirklich in der letzten Lebensphase zu uns. Wir reden in der LAK durchschnittlich von 80 bis 90 Todesfällen im Jahr. Also ein Drittel von denen, die bei uns leben, sterben durchschnittlich im Jahr. Das durchschnittliche Eintrittsalter in dem Zusammenhang ist 79 im Moment. Also auch so eine Zahl, die interessant ist. Und 69% sind Frauen und 31% natürlich Männer. Das ist so momentan eine Zahl, die im Raum steht.
Und Herausforderung Nummer 1, Demenz?
Ja, 2/3 von den Menschen, die bei uns in der LAK leben, haben kognitive Einschränkungen. 2/3. Mhm. Und es nimmt zu.
Und auch dort werden wir sehen, was macht der medizinische Fortschritt? Kann so gehen?
Ganz genau. Also man redet immer wieder davon, dass es gibt immer wieder so Sensationsmeldungen, dass ein Konzern wieder ein neues Medikament entdeckt oder entwickelt hat, wo entweder die Demenz stoppen können oder präventiv eingesetzt werden. Wir wissen es nicht, aber es kann natürlich einen Mordsimpact haben. Es ist nicht nur Demenz, es kann auch Parkinson-Krankheit oder andere Krankheiten sein. Auch Krebsbehandlungen, wo immer wieder neue Immuntherapien und so weiter. Das hat alles Einfluss auf den Bedarf, schlussendlich. Und auf die Aufenthaltsdauer. Und darum meine ich bin der Überzeugung, dass die Aufenthaltsdauer ganz sicher tendenziell sinken wird. Kurzfristig Eintritt und weniger lang bleiben.
Thomas Lorenz, eure Altersstudie ist ja nicht erst gestern rausgekommen. Wie hat denn die Politik auf euer Pflegegeld, auf die Idee reagiert?
Das ist richtig, wir haben 2017 eine Studie veröffentlicht, hat einen gleich recht politischen Anklang gefunden. Ich glaube, wir sind im August rausgekommen. Im Oktober hat es ein parteiübergreifendes Postulat gegeben. Jetzt reden wir vom Oktober 17 ist dann allerdings recht lang gegangen, bis die Regierung das Postulat beantwortet hat. 3 Jahre, 4 Jahre. Und dann hat es nochmal eine umfassende Diskussion gegeben. Die habe ich sehr wertvoll gefunden. Und aus dieser Aussage hat dann der Landtag die Regierung beauftragt. Es ist um Finanzierung gegangen, oder? 2 von den Finanzierungsmodellen, die aufgezeigt worden sind von der Regierung, weiterzuverfolgen. Und dort stehen wir jetzt eigentlich. Wir sind noch am Weiterverfolgen bis jetzt. Und ich hoffe, dass die Verfolgung bald an ein Ende kommt und ein bisschen Klarheit herrscht, was sich Politik für die Zukunft dazu vorstellt.
Wenn wir von der Pflege reden, kurz als Geber, dann sind bei euch eben die Leute, die aus irgendwelchen Gründen sich entscheiden, dass sie zu euch kommen wollen oder kommen wollen. Es gibt aber eben noch die zweite Variante. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, und zwar die Variante, dass man sich daheim pflegen lässt, zum Teil bis zu 24 Stunden. Ja. Auch das, muss man sagen, finanziell einfach zu stemmen wahrscheinlich, oder?
Ja, also mit der jetzigen Situation vom Pfleggeld, man sieht ja Zahlen, wenn man im Jahresbericht schaut, zwischen 12 und 13 Millionen auszahlt werden pro Jahr. Das ist eine erfolgreiche Geschichte und ist auch wünschenswert, dass man die weiter unterstützt. Und es gibt ja einen neuen Vorstoss im Landtag, um es nochmal anzupassen. Es ist attraktiv. Der Gedanke, sich zu machen, organisiere ich die Pflege selber, privat. Erstens ist das Angebot heute noch da von der Care-Migrantinnen. Das ist ein eigenes Thema, wo man wahrscheinlich ein eigenes Ende könnte machen darüber. Aber die gibt's. Noch gibt's es. Und die Länder, wo die Frauen herkommen, die lassen das auch dazu. Das ist schon politisch so gewollt. Solange es die gibt, zu dem Preis, wo es eben gibt, kann man mit dem Pfleggeld die 24-Stunden-Pflege gut finanzieren. Aber, und das ist ein grosses Aber, das sind nicht Pflegefachfrauen, die da kommen. Das sind Hausfrauen, die ganz sicher besten Wissens und Gewissen ihre Aufgabe erledigen. Aber man darf da ja nicht das Gefühl haben, da kommen jetzt diplomierte Pflegefachfrauen, die da 24 Stunden von Mama und Papa raus sind. Die machen einfach das Beste daraus, was sie machen können. Die haben verschiedenste Berufe. Die machen es, weil es für sie auch attraktiv ist, dort zu arbeiten. Das heisst, es ist eine grosse Unterstützung, es ist eine wertvolle Unterstützung für die, wo es passt, für die, wo das Setting auch stimmt. Stimmt noch lange nicht für alle. Man kann auch mit einer privaten Betreuerin vereinsamen. Ganz ehrlich, es ist nicht immer so lustig, muss man nochmal an dieser Stelle sagen.
Differenzen sind zum Teil, oder?
Ja, da sind Differenzen da. Man möchte wirklich 24 Stunden immer mit einer anderen Person zusammen sein und sonst dafür niemand. Das sind so provokante Aussagen, ich weiß es, aber die darf man mal stellen, die Frage. Und es braucht trotz den 24-Stunden-Betreuerinnen braucht es professionelle ambulante Pflege, die wir zum Glück durch Familienhilfe den Stau sichergestellt haben. Also das braucht immer alles zusammen. Aber die ist ja wieder Krankenkasse finanziert. Also darum ist es komfortabel, nicht gerade lukrativ, aber man kann das gut finanzieren.
Sie haben es jetzt ein bisschen angesprochen. Im Moment ist das so, kann aber auch anders werden. Immer wenn man jetzt dort den Hahn zutut, auf welcher Ebene auch immer, und die Care-Migrantinnen von heute auf morgen rumkommen, kann man den ja so schnell kannst du nicht bauen.
Nein, da gibt es so Zahlen dazu. Ja. Also wir haben über 400 Pflegeverhältnisse, die finanziert werden. Wir fragen das auch nach. Ich meine, bei unserer Bedarfsstudie, die man macht, werden ja alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Und das schauen wir uns auch an. Und da haben wir auch unsere Aussagen eingeholt. Und da gibt es eine Aussage, dass es 60 bis 80 Plätze mehr brauchen, das ein ganzes Pflegeheim zu empfehlen.
Thomas Lorenz, haben Sie das Gefühl, dass das ein Konzept ist, wo Bestand haben wird, wenn wir eben vor noch viel mehr Leuten reden, dass man sieht, wir sind froh, haben wir eine Variante oder wird du eh nicht über die Decke schiessen mit den Kosten? Haben Sie das Gefühl, das ist ein Zukunftsmodell, das im Liechtenstein heben wird?
Ich bleibe noch schnell in der Gegenwart. Ich bin ein Fan von Betreuungs- und Pflegegeld, weil es kommt sehr zielgenau an. Oder man hat genug Spritzkante in dem Land, wo man einfach verteilen, ohne zu schauen, wie gross der Bedarf ist. Spritzkante ist jetzt übertrieben. Es gibt aber so ein Parallelsystem dazu, mit den Hilflosenentschädigungen zum Beispiel, oder? Wo man so 3 Grad Hilflosenentschädigungen auszahlt, läuft auch über die AHV. Und ich muss sagen, also es ist dann nicht zielgenau. Da haben wir zwei Parallelsysteme, wo eigentlich der gleiche Aspekt im Fokus haben, also Pflegebedürftigkeit will man erleichtern und da gehen wir so und da gehen wir so. Und von dem her muss ich sagen, bin ich ein Fan von Betreuungs- und Pflegegeld, kommt sehr zielgerichtet da. Aber eben, in der höchsten Pflegestufe zahlen wir 180 Franken pro Tag aus, oder? Also erstens einmal darf man hinterfragen, ob es gegen oben noch sinnvolle Grenzen gibt, oder? Auch wenn ihr es wisst, zum Beispiel, da ist das nicht eine Aussage von uns, seht, so ab 4 Stunden wirklich ein Pflegeaufwand pro Tag, ist dann die stationäre Variante die besser als die ambulante. Aber da rede ich nicht von den Betreuungspersonen, die über das System laufen, wie der Herr Salzgeber sieht, das sind ja keine Pflegekräfte, aber wenn jetzt die Spitex 4-5 Stunden im Tag müsste ich kommen, ambulant, die Fälle gibt es auch. Oder dann ist ein Wechsel, betriebswirtschaftlich gesehen, ist im stationären Bereich sicher sinnvoll. Aber zu Ihrer Frage, auch da, oder, sind natürlich Dimensionen, was wir jetzt mit etwa 12 Millionen Franken entschädigen, oder, ist die 20, 30 Jahre ganz sicher ein Vielfaches. Ein Vielfaches. Und inwiefern, dass wir das verkraften und heben können, also lang zu machen, mit dieser hohen Entschädigung, und da bin ich nochmal bei dem, was ich schon mal gesehen habe, ich kann fast annähernd die 24-Stunden-Betreuung mit diesen 180 Franken entschädigen. Fast annähernd, oder? Ich habe ja, meistens hat man noch einen Organisator dahinter, der noch Verwaltungskosten braucht und so weiter, der muss auch entschädigt werden. Aber ich habe fast keinen Vermögensabbau. Ich sage es jetzt einmal so. Und da finde ich, sind wir heute zu luxuriös auf Weg, oder? Trotzdem, dass ich sage, das ist sehr zielgenau, reflektiert es noch nicht die wirtschaftliche Fähigkeit. Aber da sind wir im alten Thema. Am Stammtisch heißt, ja, der hat ja gesperrt und der wird jetzt benachteiligt und der andere hat alles ausgegeben und dem, der kommt jetzt alles über. Das Dilemma kann man schlecht lösen. Es ist ganz klar so. Aber damit lösen, indem dass man alle gleich behandeln, finde ich gleich die zweitbeste Variante.
Ja, ich möchte einhaken, du hast mir vorher gefragt, ist es lukrativ? Unter dem Aspekt könnte man es natürlich auch als lukrativ anschauen.
Komme ich denn die 180 Franken über, wenn ich zu euch ins Pflegeheim komme? Weil ich bin ja dann gleich pflegebedürftig, ob ich jetzt daheim bin oder bei euch.
Jein. Also wenn man stationär eintritt, fangen wir mal dort an, dann darf man es nicht in Anspruch nehmen. Von dem Tag weg, wo man stationär aufgenommen wird, egal ob der Langzeitpflege, der Ferienpflege oder der Rehabilitationspflege, also der Kurzzeitpflege, sobald man stationären Eintritt hat, darf man die Tage, wo man im Heim ist, nicht mehr das Pfleggeld in Anspruch nehmen. Das ist so. Jein drum, wir haben ja am Standort von Dozen Eschen haben wir ja Tagespflege, wo wir anbieten. Und die wird ja auch gerne angenommen. Und das ist wieder etwas, wo man es positiv anschaut im Zusammenpflege. Also, warum macht man denn das? Warum macht man denn die ganze Geschichte mit Tagespflege, Ferienpflege? Das macht man aus einem einzigen Grund, die pflegenden Angehörigen zu entlasten, damit sie nicht in einen Burnout hinlaufen. Weil wir haben heute noch nicht über Sozialkapital geredet. Das sind die Angehörigen, über die bringe ich noch gerne eine Zahl. Das ist das wichtigste Kapital in dem Zusammenhang. Es ist Familie. Und Familiensystem, wo wir heute schon gehört haben. Aber nochmal zurück zur Tagesbetreuung. Wenn man bei uns in die Tagesbetreuung kommt, kann man das Pfleggeld behalten, weil es gilt als ambulant und nicht stationär. Das heisst, man kann mit dem Pflegegeld Tagespflege finanzieren.
Aber ansonsten zahle ich 120 Franken am Tag und auf der anderen Seite komme ich 180 über.
Ja.
Und ist quasi eine Nullrunde.
Genau. Also. In dieser Betrachtung ist es lukrativ. Wenn ich ein Pflegeheim finanzieren muss, komme ich über 3.500 Franken und ich zahlen muss. Und mit dem Pfleggeld, Thomas Lorenz richtig sieht, kann ich mit der höchsten Stufe kann ich wirklich auf 24 Stunden Pflege finanzieren. Also ist es eine Nullsumme. Etwas möchte ich dem Thema noch sagen. Also es ist schon natürlich, man betrachtet es immer so schwarz und weiß. Da haben wir 24 Stunden Pflege aufzubauen. Bedeutet nicht, dass man nichts mit zu tun hat. Also man hat dort auch Verpflichtungen als Angehörige. Das darf man auch nicht vergessen. Die Angehörigen, die sich für das entscheiden, die haben ja alle ihre Motive dazu. Und jetzt muss man schon sagen, wenn man immer das Pflegeheim tut, das ist wie ein Sorglospaket, dann muss man mich praktisch um nichts mehr kümmern. Ich muss auch noch sagen, was ich gerne hätte. Aber daheim ist schon etwas anderes. Und auch wenn man eine 24-Stunden-Pflege aufgleisen kann, Tagenleistung und Tagenverantwortung, die bleibt. Die kann man nicht den Migrantinnen abschieben. Das ist etwas, was man schon betrachten muss.
Bevor wir jetzt auf das Thema Personal, Fachkräftemangel zu sprechen kommen, möchte ich noch kurz die Altersstrategie ansprechen. Der Kurzhalsgeber hat ja gesehen, man schaut es öfteren, wie könnte es kommen, überlegt Szenarien, man will vorbereitet sein. Ich möchte gerne mit Ihnen weitermachen, Herr Salzgeber. Haben Sie das Gefühl, die Altersstrategie, die man jetzt rausgebracht hat, ist die Lösung des Problems?
Es zeigt mögliche Lösungen auf. Die Lösung selber ist Strategie sicher nicht. Das heisst ja darum, Strategie ist ja kein Massnahmenpaket, sondern in der Strategie werden mögliche Handlungsfelder formuliert. Recht grob, wenn man so will. Da werden aufgezeigt, wer was wo könnte machen. Aber es ist keine einzige definitive Lösung formuliert. Das ist ein Anstoss, in welche Richtung es gehen könnte. Aber es sind Leitplanken, es sind Handlungsfelder definiert. Jetzt geht es darum, dass die Akteure, die dort noch genannt worden sind, auch aktiv werden. Sie haben ja in Aussicht gestellt, dass das Ministerium ein Monitoring macht und laufend einmal schaut, was ist denn jetzt wirklich umgesetzt worden, dass kein Papiertiger bleibt. Aber noch einmal, gemacht werden muss es noch. Es steht jetzt relativ marginal geschrieben, wo man ansetzen könnte.
Ist jetzt quasi die Basis?
Es ist Basis und es ist eine gute Leitplanke. Es ist eine gute Grundlage, um daran zu arbeiten.
Ist es eine gute Basis, Thomas Lorenz?
Da bin ich jetzt ein bisschen kritischer als der Herr Salzgeber. Ich habe mir schon, auch wenn es Strategie oben da mal steht, noch mehr Konkretisierung erwünscht. Oder wir haben, ich weiß es nicht so, zwischen 35 und 40 Felder. Und so, wie ich letztes Mal erzählt habe, glaube ich, sind es etwa 25 Felder, wo drinnen steht, wir überprüfen weiter, wir untersuchen und, oder? Also, ich habe mir schon da sehr, und gerade beim Thema Finanzierung geht es dasselbe, oder? Schon sehr viel mehr vorgestellt, vorstellbarem, was jetzt da kommt. Und zum Teil sind ja auch Massnahmen, die noch unterlegt. Ich hätte es mir gewünscht, aber, dafür haben wir einen zweiten Schritt gehabt. Wir definieren eine Strategie und sehr zeitnah dazu sagen wir auch, wie wir sie umsetzen. Weil Strategie allein, das ist ja gerade gesehen worden, hilft ja nicht viel. Also ich hoffe, dass es relativ schnell Fleisch um den Knochen kommt.
Also die Message ist eine gute Basis, aber zu lange umsimperlen dürfen wir wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, wenn ich jetzt schaue, wie lange das, dass wir jetzt in einer Phase, wo die demografische Entwicklung noch nicht wirklich zuschlacht, so in Anführungszeichen, braucht haben, um uns Gedanken machen, dann muss ich sagen, ja, jetzt sollten wir schon mal den dritten Gang hinter.
Dritte Gang. Was ja. sagen Sie, Herr Salzgeber?
Ja, nur Pflegeheim bauen und Familienhilfe mit drauf bauen und das Pfleggeld erhöhen ist nicht die Lösung. Ist ein Tal, ist ein altes Tal, Puzzletal, wo wichtig sind für die Lösung, ganz klar wichtig sind. Aber es ist nicht die Lösung allein. Und jetzt vorher schon mal angetönt, Sozialkapital von einem Land, das Familiensystem. Und das ist eben schon auch bemerkenswert, wie sich das verändert. Wir wissen es alle, wie die Familienstrukturen sich verändern. Die sind nicht mehr, wie sie sind. Und man weiß auch, wie wichtig und wertvoll immer so ein Kontext von dem Thema eine Familie ist. Ich habe ja vorher erwähnt, von diesen 80, über 80-Jährigen brauchen 15% ein Pflegeheim. Ja, was ist denn mit den anderen 85%? Über die reden wir nicht. Und die 85%, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber die sind vielleicht daheim, weil sie eine Familie haben, weil sie Kinder haben, weil sie Enkel haben, weil sie Verwandte und Freunde haben, die ihnen helfen, dass sie daheim bleiben. Und es ist unbezahlbares Kapital. Und ich möchte gerne eine Zahl einmal, einfach zum Verdeutlichen, was bedeutet das? Es gibt ja ein Verhältnis von über 80-jährigen Menschen im Land jetzt zu den 20- bis 64-jährigen Menschen. Also zu den Menschen, die im Arbeitsleben sind, die Verhältniszahl. Und wenn man von 20, 15 redet, dann ist auf an über 80-Jährigen sind 18,4 Personen im Land zwischen 20 und 64. Also, die arbeiten, die Sozialbeiträge zahlen und man geht davon aus, auch aktiv mitwirken kann. 2050 verändert sich das Verhältnis. Da kommt auf an über 80-Jährigen nur noch 4,5. Von 18,4 sinkt das Verhältnis 1 zu 4,5. Die Zahl kann man einfach so stehen lassen. Aber der spricht für sich. Das heißt, es sinkt auch Sozialkapital in dieser Hinsicht.
Aber eben nicht nur Sozialkapital in dieser Hinsicht, sondern eben auch, wie der Thomas Lorenz am Anfang schon mal angesprochen hat, die Familien ändern sich. Die Leute haben keine Zeit mehr oder keine Villa mehr oder was auch immer, wie man das nennt, um auf die älteren Leute zu schauen, was früher einfach noch gang und gäbe war. Und auch es wird nicht besser werden.
Nein. Oder? Nein, es wird sich massiv in die Richtung weiter verändern. Die Arbeitswelt verändert sich. Junge Leute, man ist heute mobil, man geht heute ins Ausland. Das ist so. Und was wir natürlich auch spüren über keine Moment, über das haben wir auch noch nicht geredet, das sind Migrantinnen und Migranten, die in den 50er Jahren eingewandert sind. Die sind jetzt die über 80-Jährigen. Und die haben ganz, das merken wir jetzt in der Langzeitpflege, wenn wir die Familiensysteme anschauen, die haben ganz ein anderes Beziehungs- und Familiennetz, wie jetzt die Liechtensteiner selber, die bei uns sind. Die haben ihre Verwandte ja noch zu Hamburg oder zu London oder zu New York oder irgendwo und da tut man dann online diskutieren, was wir jetzt tun sollen. Also es sind noch Realitäten, die einfach im Raum stehen.
Wenn wir jetzt aber noch aufs Personal sprechen können, eben, wenn wir jetzt davon ausgehen, die Zahl der benötigten Betten wird sich erhöhen, ob es jetzt 100 oder 200 sind, ist jetzt mal dahingestellt, aber wo nehmen wir die her? Es ist die grosse Frage, gibt es dort einen Plan, kurz als geben?
Ja, bauen kann man, gell? Jetzt sollte noch jemand arbeiten. Ein Plan. Ja, also der Plan, wir haben es jetzt im Rahmen von der Pflegeinitiative ist es jetzt so an der Öffentlichkeit angekommen. Dort haben wir zumindest nur noch Ansätze, oder? Es sind Lösungsansätze. Es ist nicht die Lösung per se an sich. Aber unsere Strategie ist nicht nur konkurrenzfähig sein im Arbeitsmarkt, sondern auch einen Vorsprung zu haben. Das haben wir jetzt zum Glück, weil es bewilligt worden ist, hergebracht. Für die nächste Zeit haben wir einen gewissen Vorsprung, aber wir reden da von Geld. Und Geld ist nicht immer die Lösung. Es braucht noch viele andere Faktoren. Wir reden von Ausbildung, wir bilden aus. Wir sind zwar ein kleines Land, aber wenn man jetzt rein von der Bildung her schaut, als LAK sind wir der zweitgrößte Ausbildner nach dem Kantonsspital St. Gallen in der Ostschweiz, wo Pflegende ausbildet. Also wir tun schon ganz viel, das möchte ich an der Stelle auch sagen. Man schaut, dass die Arbeitsbedingungen besser werden oder besser entschädigt werden. Wir tun die Leute mit Bildungsmassnahmen unterstützen, mit jensten Sachen. Also das ist, wir sind laufend dran, im Rahmen der Möglichkeiten Massnahmen zu treffen. Nichtsdestotrotz ist es uns auch nicht ganz klar, wo die vielen Leute dann schlussendlich hergekommen sind, weil unsere Nachbarländer, unser Hauptrekrutierungsgebiet Schweiz und wenn man so will, Vorarlberg, die sind ja auch nicht blöd, denen ist das genau gleich bewusst und die werden sich genau die gleichen Themen annehmen wie wir. Also ich kann jetzt der Zahl sagen, ich habe mich erkundigt, in unserem Nachbarland Vorarlberg sind zurzeit 170 Pflegeheimbetten geschlossen wegen Personalmangel.
Thomas Lorenz, wo könnte die Lösung sein für das Problem?
Ja, vielleicht noch schnell der Kurt Salzgeber hat jetzt die Lack-Sicht natürlich noch, aber ich glaube, man muss ja den ganzen Bereich anschauen, Pflege, wir brauchen im Spital, wir brauchen im ambulanten Bereich, überall die Pflegefachpersonen und wo es liegt, kann man wirklich nicht sagen. Ich glaube wirklich, da sind wir in einer Situation, wie andere, jetzt ja, würde ich sagen, Industrie halt auch, wo man dafür kämpfen muss, dass man das Personal hat, oder? Durch hinterbetriebliche Massnahmen, wie wir es gehört haben, man macht sich attraktiv als Betrieb, aber auch natürlich mit den Rahmenbedingungen, wo wir da haben, da kann Politik durch ist, dass sie halt unterstützt, die Rahmenbedingungen wirklich maßgeblich mitgestalten. Wir haben das so in der zweiten Studie, wo angesprochen war, ist so, die Trends jetzt analysiert, wenn man so will, einordnen, was für Trends sprechen dafür, dass es eher in den stationären Bereich sich verlagert, eher in den ambulanten Bereich. Und ich glaube, der ambulante Bereich ist ein bisschen stärker im Fokus, weil eben veränderte gesellschaftliche Strukturen sich abzeichnen und so weiter. Ein Punkt ist mir vorher noch ein Sinn gekommen, oder? Verändert hat sich auch das Alter von Kindern in dem Moment, wo vielleicht eine Unterstützung gefragt ist, oder? Wenn man früher mit 60, ich sage jetzt einmal, alt war, vor ein paar Jahrzehnten, dann hat man da 40-jährige Kinder gehabt, oder meistens auch wahrscheinlich Schwiegerkinder, die dann in die Bresche gesprungen sind. Wenn man heute mit 80 pflegebedürftig wird, dann bin ich vielleicht auch schon 60. Wenn ich dann solche Unterstützung leiste und ich habe, das kann ich noch unterstützen, was der Kurt Salzgeber gesehen hat, in der eigenen Familie, im eigenen Leib erfahren, wie schnell, dass man dann so als Einmannsohn dann auch an seine Grenzen kommt, um deren Unterstützung zu leisten. Aber ja, ich glaube, man muss es auch mal akzeptieren, dass es nicht das Rezept gibt. Man kann viel dafür tun, aber da ist jetzt wirklich die Umwelt. Und zwar nicht nur Schweiz-Vorarlberg, da geht die Umwelt noch weiter. Und ob das klingt oder nicht.
Also ich denke, irgendwann werden wir uns mit Migrantinnen streiten. Ich habe am Wochenende eine Sendung angeschaut, Nano hat sie, glaube ich, geheißen. Da ist von Deutschland genau ein Bericht gekommen, was das anbelangt. Mit Blick auf 2049 fehlen in Deutschland 690'000 Pflegefachkräfte. Also das wird ein gigantischer Kampf geben um die in ganz Europa, behaupte ich. Wir müssen einfach einen Weg finden, da, wenn man damit schlagen kann, wie es denn die Lösung ist. Aber wenn wir uns das von Jahr zu Jahr anschauen und beobachten und dementsprechend halt andere Entscheidungen treffen. Also wir haben natürlich, wenn wir Bedarfsplanungen machen, tun wir nicht nur Betten planen oder Häusle bauen. Oder? Wir schauen auch, was hat das für Konsequenzen vom Personalbedarf. Vielleicht fürs Land, jetzt für einen stationären ambulanten Bereich, habe ich Zahlen mitgebracht, was denn das bedeutet, damit man ein bisschen eine Vorstellung hat, dass es nicht so abstrakt bleibt. Wenn man jetzt die Ausgangslage nimmt von 2016, stationär bei uns im Land, also ich rede jetzt von der Langzeitpflege, nicht das Spital, nicht dabei, aber die ganze stationäre Langzeitpflege, haben wir 205 Vollzeitstellen benötigt. 2016 für die Betten, die wir betrieben haben. Also, da redet man dann von 260, 60, 70 Personen. Vollschafft heute fast niemand mehr. Das ist schon ein Trend, den ich bedenklich finde. 100% schaffen ist schon fast ein No-Go. Das sind also Sachen, die man auch mit anschauen muss. Wo geht denn das hin? Aber das ist ein anderes Thema. 205 Vollzeitstellen, 2016. Stand heute ist 290, 2024. Und der Bedarf auf 2050, auf die Betten, die ich vorher geschildert habe, ist 700. 700 Vollzeit-Äquivalentstellen, von jetzt noch 290, die wir jetzt schon haben, auf 700. Im ambulanten Bereich war 2016 128 Stellen gewesen, und die haben einen Bedarf von 2050 von 354 Stellen, parallel zu ambulant. Das bedeutet ein jährliches Wachstum von 4,7%, wenn wir alle Jahre dort anstellen. Vielleicht die Zahlen ausgedrückt, was interessant ist, wir reden ja von Demografie und von Babyboomer. Wir haben das in den Zusammenhang auch gebracht und die Rechnung muss man ja, wenn man sie macht, richtig machen und ehrlich machen. Und wir können nicht nur sagen, wenn wir so viel Betten mehr bauen, brauchen wir so viel mehr Personal. Wir haben den Bedarf an Menschen, die wir anstellen müssen. Vielleicht reden wir über Menschen. Wenn wir in den nächsten 15 Jahren, also rein im Langzeitbereich, wir haben ja Zahlen, Daten, Fakten, gehen 40% vom aktuellen Personal in Pension.
Ja. Wenn sie bis dann noch in der Pflege bleiben.
Die, die heute bei uns arbeiten, wenn sie bis dann noch bleiben. Das ist ein anderer Faktor. Im Schnitt bleiben sie nur noch 3 Jahre Pflegefachleute im Beruf. Mhm. Das ist ja tragisch. Also gleich lang, wie sie die Ausbildung gehen. Also wenn unsere Leute, die jetzt bei uns arbeiten, gehen 40% in den nächsten 15 Jahren in Pension. Wenn man jetzt den strukturellen Bedarf durch die mehr Betten dazu rechnet und eine natürliche Fluktuation, wo wir immer haben, von eh tiefer 9%, dann müssen wir in Rella bis 2050 1'000 Personen anstellen. Ich rede von Personen und nicht Stellenprozent, aber Personen. Und schlussendlich müssen wir Menschen finden und nicht Stellen. Und wir müssen 1'000 Menschen finden, die bei uns bereit sind, in der Rela zu arbeiten.
Eben, jetzt kann man sagen, wir tun die Fühler ausstrecken und suchen Leute von extern, aus dem Benachbarten, vielleicht irgendwie noch weiteren Ausland. Ja, ja. Und dann muss man etwas bieten können, was die anderen nicht haben, dass sie können. Dann haben wir, dass wir sagen, okay, wir wollen bei uns im Land selber züchten, was wir können. Wir sind ein grosser Lehrausbilder, wir probieren, was wir können. Aber der dritte Aspekt, der mir unfällt, ist, es ist ja halt schon ein spezieller Beruf. Erstens musst du dafür gemacht sein. Zweitens hast du nicht, wie alle anderen, die im Moment im Homeoffice arbeiten, flexible Arbeitszeiten. Stell mir mich als Mutter vor, die sagt, ich kann Dienstag und am Freitag vom 8. bis 5. arbeiten, dort habe ich eine Betreuung. Wie schaut es denn aus bei dir?
Es ist schwierig. Auch dort müssen wir noch lernen, dort noch mehr Spagat machen. Das ist die berühmte Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie. Wir haben im Rahmen von der Pflegeinitiative eine Aussage getätigt, die ich gerne noch mal wiederhole. Und wo gut angekommen ist, haben gesagt, wir müssen mal aufhören, darüber zu diskutieren, über New Work und wie die alle die modernen Sachen sind. Wir müssen einfach ehrlich sein zu den Leuten und sagen, wenn man der Pflege schafft, ist es 365,24. Kauer gestochen. Wir müssen so nicht schönreden. Wir können nicht Produktion einstellen am Freitagnachmittag. Wir haben am Samstag, Sonntag und Weihnachten genau gleich viel Arbeit wie sonst. Also muss man den Menschen, die bei uns arbeiten, wenn die den Beruf sagen, los, wenn du den Beruf wählst, dann schaffst du 365,24. Außer bei Spezialfunktionen. Aber im Normalfall ist es so, man muss auch nicht schönreden. Und darum ist ja im Rahmen der Initiative, habe ich auch geäussert, wir müssen es nicht schönreden, sondern wir müssen die Menschen, die die Arbeitszeit in Kauf nehmen, die zu Unzeiten, wenn man so schon sagt, inkonvenient arbeiten, die müssen wir einfach zahlen dafür. Das ist halt Schmerzensgeld. Aber so ehrlich muss man sein. Dann sollen die das machen, auch belohnt werden gegenüber denen, die es nicht machen. Das ist ein ehrlicher Ansatz, finde ich, aber das ist nur an. Oder? Aber immerhin. Immerhin, es macht es attraktiv.
Thomas Lorenz, haben Sie das Gefühl, Fachkräfte alleine kann das stemmen oder braucht es vielleicht auch da wieder einmal den Blick über den Tellerrand und vielleicht noch irgendwie andere Modelle oder auch andere Personen, die irgendwelche Aufgaben vielleicht übernehmen können?
Also im ganz grossen Kontext alt werden und alternde Gesellschaft gibt es sicher noch unterstützende Aspekte. Also wir haben jetzt natürlich über Pflegefachpersonen geredet und der Kurt Salzgeber hat schon gesehen, du hast 24-Stunden-Betreuung, ist keine Pflegefachperson, aber sie hilft halt mit, die ganze Herausforderung zu bewältigen. Und ich glaube, da hätten wir schon Ressourcen in dem Land, wo man noch rekrutieren kann. Die LAG macht es vor mit ganz vielen Freiwilligen, die in die LAG kommen, sicher auch entlastet. Da wird dann gesungen, da wird man Kuchen gemacht, wird ein Ausflug gemacht, mit dem Rad gefahren. Das sind ja auch alles Komponenten, die eure Pflegefachmenschen entlasten, zeitlich entlasten. Und auch für das Leben daheim, zum Beispiel das Projekt Zeitpolster. Ich bin sehr freut, dass wir hier den Anstoß dazu geben. Ist mittlerweile schon sehr auf gutem Weg. Es sind immer mehr Freiwillige da, die sich bereit erklären, halt da mal zu unterstützen. Und mal die Fahrt zu machen oder mal die Hecke dort zu schneiden. Oder, jetzt reden wir von ganz einem anderen Bereich, aber es gehört halt ins Thema, wir werden älter und wir haben immer mehr ältere Leute mit immer mehr Bedürfnissen, die sind nicht nur im Pflegebereich. Und darum, ich glaube, es gibt keinen Aspekt, den man nicht ausschöpfen und angehen und anschauen, wo einfach für die nächsten 30, 40 Jahre, und darum rede ich eben nicht nur so von mir, ich rede von meinen Kindern, oder, die eigentlich die Herausforderung an der Backe haben, mehr als ich, entlasten kann. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung, jetzt daran zu denken, jetzt aufzugleisen, jetzt zu handeln, weil in 20 Jahren muss man nur handeln, man muss nur noch durchwursteln.
Kurt Salzgeber, die Zukunft bringt vermutlich oder sehr wahrscheinlich auch ganz viel Technologie und neue Innovationen mit sich. Und wenn man so ja, an Technologie denkt, denke ich immer gleich an einen Roboter. Ich denke, dass dann unser Bett, Thomas Lorenz, ein Roboter kommt, weil wir kein Pflegepersonal haben. Wird das, ja, ist das ein Szenario, das denkbar wäre?
Ja, sicher, es ist denkbar. Es gibt schon. Es ist nicht nur denkbar, es gibt schon. In vielen Ländern forschen wir schon. Ich habe noch ein Forschungsprojekt selber mir angeschaut. Da wird ganz sicher weiter daran geschafft. Ich bin überzeugt davon, dass es über Jahrzehnte humanoide Roboter geben werden, die noch relativ viel übernehmen können. Ich glaube, eine ganz wichtige Aussage muss man an dieser Stelle sagen. Egal wie gut die Roboter sind, Menschen ersetzen werden sie nie können. Aber das müssen sie auch nicht. Aber wenn sie auf einem Maximum Pflege unterstützen, ist das schon viel wert. Und das kann man mit Technologie. Und da bin ich überzeugt davon, dass es dort noch massive Weiterentwicklungen geben wird. Ich hoffe, dass Forschung dort noch mehr investiert wie jetzt. Nicht nur, wenn man vom Mars fliegt. Wenn man das Szenario anschaut, wäre es wünschenswert, dass man Forschungsmilliarden dort investiert, dass man bestmöglichst Technologie entwickelt, die eben in dem Kontext auch gute Unterstützung bietet. Diesbezüglich, wir haben schon viel Technologie im Einsatz und die ist auch wertvoll. Dort verschliessen wir uns absolut nicht. Wir sind mit jensten Hightech-Instrumenten schon auf Weg. Mit Pflegerobotern, wenn man so will, im weitesten Sinn, haben wir eine Katze. Eine Roboterkatze, und die schnurrt um mich auch, und die kommt noch gut an. Also wir probieren wirklich auch solche Sachen. Technologie wird es brauchen, macht auch Sinn.
Wir sind zeitlich am Ende mit unserer Diskussionssendung. Ich möchte noch eine Schlussrunde machen. Ich möchte jetzt gerne zu offen fragen und sagen, so, was wünschen wir euch, was sollte jetzt noch passieren, sondern wir manövrieren uns ins Jahr 2050. Thomas Lorenz, wie sollte es sein, wenn alles gut gegangen ist?
Ich hoffe, dass wir im 2050 so weit sind, dass wir sagen, wir haben vor 30 Jahren gut daran gedacht, was auf uns zukommt. Und dann sind wir eben wieder im Jetzt. Und darum sage ich, wir müssen ins Handeln kommen. Wir, die jetzige Generation, nicht sehenden Auges, wissend, dass die Herausforderung da ist, zu wenig tun. Das hoffe ich. So denken Generationen im 2050. Gott sei Dank hat die Generation im 2020 und 2030 daran gedacht.
Kurz Salzgeber?
Ich hoffe, dass die Gesellschaft sich wieder in eine Richtung entwickelt, wo wir einmal gesehen sind. Die jetzige Entwicklung gefällt mir nicht gut, wenn ich mir das anschaue. Weil Politik und das Geld kann es nicht regeln, das sehen wir. Wenn man die Zahlen anschaut, das geht einfach nicht. Oder wie auch. Das heisst, wir sind ganz fest auf Gesellschaft angewiesen. Und meine Hoffnung ist, dass Gesellschaft sich wieder in eine Richtung entwickelt und sich bewusst wird, was das bedeutet für die Gesellschaft und ob die Verantwortung dafür übernimmt. Und zwar, die Gesellschaft soll die Verantwortung mehr übernehmen und nicht der Politik und dem Geld abschieben. Ich hoffe, dass meine Buben, wenn ich mal 80 gegen 7,5 brauche, für mich da sind. Das wünsche ich mir.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen zwei Studiogästen von der heutigen Diskussionssendung «Fokus Thema Liechtenstein», die erste Ausgabe, und zwar der Thomas Lorenz von der Stiftung Zukunft.li. Thomas Lorenz, danke vielmals fürs Dasein.
Ich danke auch.
Und natürlich auch Kurt Salzgeber, Leiter von der Pflege bei der LAK. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke schön fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können und wir sind alle gespannt, wie sich das Thema entwickeln wird im Liechtenstein in den nächsten, hoffentlich nicht allzu vielen Jahren. Danke schön fürs Zuhören. Also seht Daniel Sisse.